SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Sie haben Stefan unsicher gemacht. Jetzt hat die Polizei 10 Mitglieder von einer Jugendbande festgenommen. Der Ball wird zurückgespielt. Der ehemalige Zürcher Finanzdirektor Christian Huber kritisiert den Untersuchungsbericht zur BVK. Der PUK-Präsident lässt das nicht auf sich sitzen. Stein um Stein zum Ziel. Seit dem Morgen wird der Felsenquartzit für den neuen 6-Liter-Platz in Zürich verleiht. Und vor Altersarmut zum wohlverdienten Ruhestand. Seit 100 Jahren gibt es für die Angestellten von Stadt Zürich eine Pensionskasse. Wir schauen mit dem Zürcher Historiker Martin Illi auf das Stück Sozialgeschichte zurück. Das Wetter, der Hochnebel bleibt am morgen eine zähe Angelegenheit. Temperaturen steigen auf rund 7 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Diebstahl, Einbrüche und Spreiereien. Seit dem letzten Sommer haben Jugendliche immer wieder die Stefa gewütet. Jetzt hat die Zürcher Kantonspolizei 10 Buben aus dem Verkehr gezogen. Sie sind zwischen 13 und 16 Jahre alt und haben immer wieder auch das Kürzel von einer alten Jugendgang gebraucht. Nicole Marti.
Vor 3 Jahren ist die Stefa, die sogenannte SCC, die Stefa City Crew, umgegangen. Die Jugendbande hat die Grossstadt Gangstermanier überall ihre Initialen SCC und Stefner Postleitzahl 8712 angesprayt. Aber auch Raubüberfälle und Einbrüche sind auf ihr Konto gegangen. So haben sie zum Beispiel Leute Schreckschusspistolen an den Kopf gegeben und ihnen droht, dass sie es verschiessen. Vor 2 Jahren sind ein paar von diesen Jugendlichen dann verurteilt worden. Den Januar haben die Sprayereien dann wieder angefangen. Nach einem Einbruch in der Stefner Schule war alles wieder voll mit der Postleitzahl 8712. Jetzt hat die Polizei die Einbrecher gefasst. Im Ganzen gehen 37 Straftaten aufs Konto dieser Bande, sagt Cornelia Schuller von der Kantonspolizei Zürich.
Diebstahl aus Fahrzeugen und Garderoben, Einbrüche und Einschleichdiebstahl und Sachbeschädigungen. Bei diesen Delikten sind auch die Einbrüche bzw. die Sprayereien an diesem Schulhaus geklärt worden.
Ob die Jugendgang Stefa City Crew wirklich wieder auferstanden ist, dazu hat Cornelia Schuller nichts sagen. Wenn, dann können es aber auf keinen Fall die gleichen Jugendlichen sein. Die Bandenmitglieder von heute sind nämlich viel jünger als die von vor 3 Jahren. Ausgekommen sind die ganzen Straftaten übrigens, weil der Anführer der Bande seine Aggressionen ausgerechnet am Polizeiposten auslassen hat.
Im November letztes Jahr haben Kantonspolizisten Stefa einen Jugendlichen verhaften, der vorab Stein gegen den Polizeiposten geworfen hat. Bei den Effektenkontrollen von dem Jugendlichen sind dann Sachen vorgekommen, die kurz vorher bei einem Einbruch in eine Garage gestohlen worden sind.
Der 15-jährige Anführer der Bande sitzt jetzt in einer geschlossenen Anstalt und wird psychologisch abgeklärt. Die anderen 9 Jugendlichen sind wieder auf freiem Fuß. Was für eine Strafe die 10 Jugendlichen bekommen, das muss der Jugendanwalt entscheiden.
Er hat hohe Wellen geschlagen. Der BVK-Skandal um Korruption und Misswirtschaft, ihr Pensionskasse vom Kanton Zürich. Auch eine parlamentarische Untersuchungskommission, ein PUK, hat den Fall untersucht und ist zum Schluss gekommen, am BVK-Debakel sind nicht zuletzt auch die zuständigen Regierungsräte schuld. Am stärksten Kritik gestanden ist der Altregierungsrat Christian Huber. Gestern hat er sich zum ersten Mal im Regionaljournal zu den Vorwürfen geäussert und schiesst selber zurück. Das wieder lässt der Präsident von dieser PUK nicht auf sich sitzen, Peter Fritsche.
Sie kommt zwar mit einer ziemlichen Verspätung, die Reaktion von Christian Huber. Aber dafür teilt der Zürcher Altregierungsrat und Hobbykapitän in dem Interview noch mal richtig aus. Unter anderem spöttelt Christian Huber, der früher auch Oberrichter war, über ein Gutachten, das die PUK über die BVK-Affäre machen lassen hat.
Wenn man das Gutachten liest, das die PUK BVK bei einem St. Galler Anwalt hat machen lassen, dann muss ich sagen, wenn mir ein juristischer Sekretär am Obergericht so eine Arbeit abgeliefert hätte, hätte ich gelacht. Dann hätte ich es wieder zurückgegeben und gesagt, gehen Sie noch mal studieren.
Der PUK-Präsident Markus Bischoff will diese Provokation nicht im Raum stehen lassen.
Das ist immer klar, wenn man ein Gutachten angegriffen wird, dass man nachher sagt, der Gutachter ist dilettantisch gewesen. Wir haben das Gutachten kritisch gewürdigt und wir haben auch gesagt, wo die Schwierigkeiten sind in einem allfälligen Haftungsprozess. Ich glaube, da haben wir eine gute Distanz gehabt und auch eine gute Kritik zum Ganzen.
Ein weiterer Vorwurf von Christian Huber: Die PUK habe mit falschen Zahlen geschaffen. Die kantonale Pensionskasse sei im Jahr 2005 deutlich besser dagestanden als im PUK-Bericht Stöngi. Der Deckungsgrad sei nicht bei rund 92%, sondern bei rund 98% gelegen. Er habe den PUK-Präsident Markus Bischof schon damals auf den Fehler aufmerksam gemacht, sagt der Christian Huber.
Zuerst hat er es nicht wahrhaben, dann konnte ich es belegen und dann hat er mir geschrieben, ja, dass die an ihrer Beurteilung nichts ändern. Es ist natürlich wesentlich, ob sie während Jahren immer auf dem gleichen tiefen Deckungsgrad dümpelt oder ob sie von 91 wieder näher an 100% herkommen.
Trotzdem, Markus Bischof seiner Meinung, hat sich bis heute nichts geändert. Er gibt die falsche Zahl zwar zu, für ihn ist das aber ein Detail. Ein Detail, das den Gesamteindruck nicht beeinflusst.
Ab 2000 hat sich die Pensionskassenlandschaft geändert. Ab 2000 hat man organisatorische Veränderungen anbringen. Das ist unterlassen worden. Vor allem auch in der Amtszeit von Christian Huber ist diesbezüglich nichts passiert. Und wegen diesen organisatorischen Mängeln ist ein Schaden von 1,5 bis 1,5 Milliarden Franken entstanden.
Organisatorische Mängel, der Markus Bischof meint damit auch mehr Personal bei der Vermögensverwaltung. In der BVK haben nämlich jahrelang ein Mann allein können entscheiden, wann die 20 Milliarden von der Pensionskasse fliessen. Es war der korrupte Anlagechef, der im letzten Herbst vor Gericht gestanden ist und jetzt im Gefängnis sitzt. Im Raum steht aber immer noch die Frage, ob nicht auch andere müssten für den Schaden bei der BVK gerade stehen. Konkret, ob nicht auch der Ex-Finanzdirektor Christian Huber, sein Vorgänger Erik Honecker oder seine Nachfolger Hans Hollenstein und Ursula Gut müssten den Schadenersatz zahlen, weil sie als Regierungsrat die oberste Aufsicht über die BVK hatten. Der Christian Huber schaut einer sogenannten Haftungsklage gelassen entgegen.
Ich behaupte, dass weder am Regierungsrat noch als Kollegium noch mir als Finanzdirektor kann nachgewiesen werden, dass ein Schaden entstanden ist oder dass wir einen Schaden verursacht haben. Also vor dieser Haftungsklage muss gar niemand Angst haben.
Der PUK-Präsident Markus Bischof will das Thema Haftungsklage nicht kommentieren. Der Ball liegt da auch nicht bei der Politik, sondern bei der Stiftungsaufsicht vom Kanton Zürich und beim neu gewählten Stiftungsrat der BVK, also das Gremium, das die Pensionskasse führt, wenn sie das nächste Jahr privatisiert ist. Man hört, dass zumindest die kantonale Stiftungsaufsicht intensiv über diese Frage diskutiert. Entschieden ist aber noch nichts.
Peter Fritsche. Die Korruptionsaffäre in der BVK geht auch vor Gericht noch weiter. Der frühere Anlagechef und seine Geschäftspartner haben das Urteil vom Bezirksgericht Zürich angefochten und es wird darum noch einmal vor dem Obergericht verhandelt. Die Stadt Zürich hat vor dem Bundesgericht einen jahrelangen Streit um einen Hort gewonnen. Der Neubau neben dem Schulhaus Ilgen beim Römerhof darf jetzt also gebaut werden, obwohl er in einer Wohnzone liegt. Eine Anwohnerin hat vergeblich dagegen rekurriert. Seitdem der Rechtsstreit läuft, ist aber auch bei der Stadt etwas gegangen. In Zukunft soll es nicht mehr vorkommen, dass es eine Sonderbewilligung braucht, wenn man einen Hort in einer Wohnzone bauen will. Das sagt der Urs Spinner vom Zürcher Hochbaudepartement.
Das Verwaltungsgericht hat da vielleicht nicht ganz zu Unrecht gesagt, liebe Stadt Zürich, können nicht immer Ausnahmen bewilligen, tun doch gesetzliche Grundlagen so anpassen, dass es dann wirklich auch stimmt. Das wird jetzt gemacht, der Stadtrat wird das in wenigen Wochen beschliessen und dann gilt die sogenannte Vorwirkung, ab dann gibt es kein Problem mehr mit Hört und Krippen in der Wohnzone.
Für den Hort Ilgen bedeutet das Urteil vom Bundesgericht, dass man jetzt fertig planen kann. Im nächsten Jahr wird gebaut und ab dem Sommer 2015 sollen dann bis zu 140 Hortkinder können zu Mittagessen spielen und Aufzüge machen. Der Südanflug auf den Flughafen Zürich widerspricht internationalen Sicherheitsstandards. Das hat die Sonntagszeitung berichtet und das Bundesamt für Zivilluftfahrt, das BATZL, dafür kritisiert. Der Südanflug sei gefährlich, weil der Flughafen in einem zu steilen Winkel angeflogen werde, lautet Kritik. Der Urs Holderegger, Sprecher vom BATZL, gibt zu, dass nicht alle Empfehlungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation eingehalten werden. Das hat aber praktische Gründe.
Bei Zürich hat man halt einfach das Problem, topografisch liegt der Flugplatz nicht in einer sehr einfachen Umgebung. Dazu kommen noch die politischen Restriktionen auf dem Flugplatz. Und da muss man halt einfach den Spielraum ein bisschen ausschöpfen. Aber man muss einfach auch klar sagen, also man tut da keinesfalls den Spielraum zu Ungunsten der Sicherheit ausschöpfen.
Die Sicherheitsstandards sind außerdem rechtlich nicht bindend und werden die auch bei vielen anderen Flughäfen zu Europa nicht eingehalten. Taxifahrer in Deutschland wollen nicht akzeptieren, dass sie am Flughafen Zürich keine Gäste mehr aufladen können. Beim Zürcher Verwaltungsgericht sind über 40 Beschwerden gegen den Entscheid eingegangen, teilt die zuständige Handelskammer Hochrhein-Bodensee mit. Das Geschäft mit Flughafenpassagieren sei für einzelne Taxiunternehmer existenziell, begründet die Handelskammer den grossen Widerstand. Ein IG Airport Taxi hat sich auf Schweizer Seite für das Arbeitsverbot für ausländische Taxis am Flughafen Zürich stark gemacht und zuletzt im Februar vom Bezirksrat Bülach Recht bekommen. Die Präsidentin der CVP vom Kanton Zürich, Nicole Barandun, soll oberste Gewerblerin der Stadt Zürich werden. Das empfiehlt der Gewerbeverband seinen Delegierten. Die Rechtsanwältin und frühere Kantonsrätin ist seit 5 Jahren im Vorstand vom Stadtzürcher Gewerbeverband. Jetzt soll Nicole Barandun also die Nachfolge von Richard Späh übernehmen. Entscheiden tun die Delegierten Ende Mai. Zuerst hat er den Bundesplatz erobert. Jetzt ist er auch in Zürich angekommen, der Pfalzer Quarzit. Bis im nächsten Sommer soll er den 6-Liter-Platz von einer braunen Wiese in einen Platz zum Verweilen verwandeln. Dafür braucht es 110'000 Steinplatten. Die ersten davon werden seit dem Morgen beim Bellevue verleiht. Fanny Kerstein war dabei gewesen.
Schnell und präzise schneiden die Arbeiter den hellgrau grünlichen Stein mit einer Trennscheibe abeinander. Alle Blöcke sind 10 cm breit und 10 hoch, aber alle sind unterschiedlich lang. Am Schluss soll der Platz den Eindruck geben, wir laufen auf Parkett, erklärt der Sprecher vom Tiefbauamt, der Stefan Hack.
Der Stein ist ja, es sieht nicht jeder gleich aus. Es ist halt schön am Naturstein. Und mit der leichten Abwechslung, die er im Stein hat, das gibt dem Platz auch ein Leben. Nicht, dass er dort noch aussehen in einer Betonfläche, das haben wir natürlich bewusst nicht wollen. Und so sieht man dann wirklich und die Schönheit von diesem Stein auch zum Tragen.
Nach dem Versagen tragen zwei Arbeiter den Stein auf einen Bock. Dort kommt zuerst ein spezieller Mörtel drauf. Dann geht es über zum Baufeld, wo er mit dem Hammer genau hergeklopft wird. Ein Abstandhalter aus Aluminium sorgt dafür, dass zwischen jedem Stein genau gleich viel Abstand ist. Jeder Handgriff sitzt, es geht zügig vorwärts. Am Nachmittag sind die ersten paar Quadratmeter schon verlegt und es sieht wirklich aus wie Parkett. Die Pia Truffer, Geschäftsleiterin von der Truffer AG aus Wals, die die Steine liefert, ist schon seit dem Morgen auf dem Platz. Zwischen wärmt sie sich im Kaffee nebendran die Finger auf. Sie ist sehr zufrieden.
Im Herz der Stadt Zürich einen Stein der Bündner Berge zu versetzen. Ja, das ist ein grossartiges Gefühl, ja.
Und sie ist beeindruckt.
Die können das. Und ich bin beeindruckt, wie gut sie gerichtet sind. Also das sieht sehr professionell aus. Und ich bin überzeugt, dass das einen fantastischen Platz gibt. Vor allem auch vom Design her.
Auf dem Platz sind ja nur die Profi. 15 Leute, die im Moment im Einsatz sind, haben alle grosse Erfahrung mit Steinen verlegen. Das brauche ich, sagt Stefan Hack vom Tiefbauamt. Ein grosser Platz, das heisst auch grosse Herausforderungen.
Es muss alles auf der gleichen Höhe sein, wobei eben nicht ganz. Es braucht ein gewisses Gefälle drin, dass das Wasser ja sauber ablaufen kann. Es ist eine riesengroße Fläche, das gibt bei Regen viel Wasser. Da muss man daran denken, wie machen wir, dass das Wasser einmal zusammenläuft und gut abfließen kann.
Vom neuen 6-Liter-Platz soll es also nie einen Klunker geben zum Dreikumpen. Und auch sonst muss der Platz auf alle Weise und Wege eine gute Falle machen. Der Stein hat darum zuerst durch einen Härtetest müssen, bevor er überhaupt in Frage kam. Lastwagen sind darüber gefahren, man hat Gocki, Öl und Kohle drauf verschmiert und sogar Elefantendung. Die Stadt ist auf Nummer sicher gegangen.
Wir wollten wirklich alles und jedes einfach getestet haben. Und stell dir mal vor, wir wären am Schluss noch über so etwas wie Elefanten, über Elefantendung gestolpert. Also, dann wären wir glaub, wirklich eine Deppe von Nation gesehen. Das wollten wir nicht.
Der Stein hat alle Tests mit Bravour bestanden. Es gibt keine Flecken, er ist rutschfest und hitzesicher. Weil er so dick ist, wird er auch im Hochsommer höchstens warm, aber nie heiß. Und auch punkto 6 Leute in knapp 2 Wochen ist alles parat.
sechs Leute finden im üblichen Rahmen statt. Nicht ganz auf der gleichen Fläche, und es stehen noch ein paar Baucontainer rum. Ist klar, wegen dem Tag kann man die nicht abtransportieren und wieder herstellen. Aber wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Zunft, und wir kommen sehr gut aneinander vorbei. Und wir freuen uns natürlich auch zusammen auf nächstes Jahr, wenn jetzt 175. sechs Leute dann just nächstes Jahr auf einem neuen Platz können stattfinden.
Extra für die Ross kommt dann auch ein Spezialsubstrat auf einen Platz, wo eine weiche Unterlage gibt. Ganz fertig ist der Platz dann im Sommer 2014. Bis dann ist auch noch ein Wasserspiel installiert und 80 Bäume gepflanzt. Dann können alle auf den Platz. Die Leute zum Spazieren, der Skateboarder zum Drüberfahren und die Knieelefanten zum Tröten.
Das ist das Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf dem Eis. Es ist 17:45. Es ist ein Stück Schweizer Sozialgeschichte. Vor 100 Jahren hat die Stadt Zürich eine Pensionskasse für alle ihre Angestellten eingerichtet. Damit ist auch ein neues Zeitalter eingeläutet worden. Statt Schaffen bis zum Umkehren hat es jetzt für die Arbeiter so etwas wie einen Ruhestand gegeben. Alt werden und nicht automatisch arm sein, wie das Leben von einer ganzen Gesellschaft verändert hat und wie sich die Pensionskasse von Stadt Zürich über die letzten 100 Jahre gewandelt hat. Darüber rede ich jetzt mit dem Martin Illy. Er ist Historiker und hat zusammen mit dem Geschäftsführer von Pensionskasse Ernst Welti zum Jubiläum das Buch «Ruhestand statt Altersnot» geschrieben. Jetzt ist er also bei mir im Studio, Martin Illy. 1913 hat die Stadt Zürich eine Pensionskasse gegründet und damit allen, damals etwa 1500 Angestellten, eine Rente zugesichert. Sie haben sich eben mit dieser Geschichte befasst. Wie gross war damals der Schritt gewesen zu so einer Rente?
Ja, es war sicher ein Pioniertag für Zürich, für den Kanton Zürich. Das war, glaube ich, sicher damals das erste Mal gewesen, dass so viele Leute eine Altersversorgung bekommen. Es ist aber in der Geschichte der Pensionskassen sind es nicht bei den allerersten gewesen. Die ersten Pensionskassen sind in der Fabrikpensionskasse gewesen, die Mitte vom 19. Jahrhundert gekommen sind. Und dann hat bereits 1888 die Stadt Basel, also der Stadtkanton Basel, hat es natürlich einfacher gehabt, eine kantonale Kasse gehabt. Die Stadt Genf hat nachgezogen. Winterthur ist erstaunlicherweise schon 1911, zwei Jahre vor Zürich gekommen. Und dann sind auch der damals hochindustrialisierte Kanton Glarus, das ist ein Pionierkanton gewesen, das weiss man ja, von der Fabrikgesetzgebung, die auch schon in dieser Zeit für sein Staatspersonalkasse gehabt. Also, ich würde sagen, es ist die erste Welle, wo wirklich die Gründung von öffentlichen Pensionskassen ist schon ein wichtiger Schritt gewesen.
Und mit diesen öffentlichen Kassen, wie soll man das vorstellen? Vorher, auch vor jetzt die Fabriken, vielleicht die privaten Patronen, ihren Angestellten etwas gegeben haben für nach der Arbeitszeit, ist man vorher völlig mittellos gewesen, oder?
Nein, also man muss eigentlich zwei Sachen unterscheiden. Also wenn jemand bettlägerig war und krank war und nicht mehr hat können arbeiten, dann hat man ihm wahrscheinlich schon geholfen. Also sei es in der Familie, aber er hat solange jemand noch zwei war und wenn er 70 war, hat er sicher noch geschafft. Und es ist aber so gewesen, dass in einzelnen Berufszweigen, zum Beispiel bei den Polizisten, schon früher, man hat gesagt, die setzen ihr Leben ins Spiel. Die haben schon von Anfang an die Pensionskasse im 19. Jahrhundert. Es sind auch Lehrer und Pfarrer gewesen, wo wir Ruhegehälter gemacht haben, wo man einfach gesagt hat, das geht nicht, wenn der Pfarrer beim Predigen das Wort verliert und nicht mehr weiter weiss und alles verwechselt. Oder ein Lehrer, der hat 50 Schüler gehabt und ich weiss nicht, wie er das mit Träumen macht oder wenn er es nicht mehr so recht kann. Also man hat schon, dann hat der Kanton Zürich und die Stadt Zürich hat auch, beide haben eigentlich Lehrer besoldigt, hat man eigentlich schon Mitte 19. Jahrhundert für Abhilfe geholt und hat für Vikare geschickt und hat dann den alten Lehrer einfach ein Ruhegehalt gegeben. Und es hat auch eine Art Pensionskasse gegeben, Versicherungskasse für Arbeiter. Das sind aber einfach Krankenkassen gewesen, dass wenn jemand natürlich seine Alterspreste hat, dann geht er nicht mehr so viel arbeiten. Und dann hat er gesagt, also dann braucht er wenigstens eine Krankenkasse, die auch ein kleines Taggeld zahlt. Also es ist schon gewesen, das hat zur Folge gehabt, dass man viele Kässchen gehabt hat. Man hat richtig Kässchen gewesen gehabt.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass man eben gefunden hat, egal was man jetzt ist, ob Polizist oder Lehrer oder eben halt ein normaler Strassenarbeiter, man soll irgendetwas, ein bisschen etwas überkommen als Zustupf, wenn man nicht mehr kann arbeiten. Konkret ist aus Rentenalter 65 dann festgelegt worden.
Ja, das ist eigentlich eine Zeit, wo wirklich Zürich spezifisch war. Man hat natürlich das Jahr 1893, wo die Vororte eingemeindet ist. Das ist also Zürich über Nacht, eine Grossstadt mit über 120'000 Einwohnern gewesen. Und da hat man den Grundsatz in der damaligen Gemeindeverordnung oder Stadtverfassung gemacht und hat gesagt, es muss, wir hören mit dem alten Zöpf, die schneidet man alle ab. Es gibt auch, wenn die Witwe hat, dann sind wir noch ein halbes Jahr Lohn bekommen, wenn jemand gestorben ist bei der Stadtverwaltung. Also wir schaffen das alles ab und wir wenden moderne Versicherungskassen. Nun ist bei diesen allen, also der Wille, der Grundsatz hat man 1891 beschlossen, 1892, bis man es dann gehabt hat, ist es, das passt in die Schweizer Geschichte von der Schweizer Sozialversicherung, die Mutterschaftsversicherung hat 60 Jahre gebraucht, das ist das krasseste Beispiel. Aber auch in der Stadt Zürich hat man 20 Jahre nur geredet und zum Teil nichts gemacht, zum Teil nicht mehr gemacht. Also man hat dann relativ lang gehabt, bis man es 1913 gehabt hat. Und man hat dann auch 1913 selbst gewisse Projekte zurückgestellt bis in die 20er Jahre. Das ist zum Beispiel die hinterbleibende Versicherung, die man damals geplant hat, aber noch nicht eingeführt hat.
Und in Ihrem Buch, das jetzt hier vor uns liegt, beschreiben Sie auch, dass es auch ein bisschen ein Umdenken gebraucht hat, dass man quasi für das Nichtstun auch etwas soll überkommen soll.
Ja, also das ist wirklich ein Zürcher Thema oder auch allgemein, also es war schon im Mittelalter oder später, also wer nichts hat können, sich das leisten, es nichts zu tun, der hat einfach so viel Vermögen müssen haben, dass er von der Einkunft gelebt hat. Und dem hat man auch Rentner gesagt. Also, und wenn man sie jetzt im Spital, das ist eine Art Altersheim gewesen, wo man versorgt ist, aber man aber immer noch, wenn man dort war, in dem Altersheim, hat man noch ein bisschen spinnen und weben. Die Frau und Mann noch ein bisschen Holzschit und im Haushalt weiterlaufen. Wenn die nichts zu tun hatten, jetzt per Zufall, dann haben sie also nicht auf der Gemüsebrücke rumlauern und nichts tun, sondern sie mussten hin zum Seilergraben, zum Stadtgraben gehen und sie haben sich dort können aufhalten. Also man hat sich wie geschämt, den Müssiggang zur Schau stellen. Also man hat wohl eine Art Ruhestand gehabt, aber man hat keinen Müssiggang geduldet.
Also man hätte auch müssen umdenken, es hat einen gesellschaftlichen Prozess gebraucht, dass man quasi hätte überhaupt so etwas einfordern können, wie jeder hätte es verdient, nach 65 nicht mehr müssen zu arbeiten.
Ja, und das ist eigentlich sehr eine junge Institution. Also übrigens, im ersten Projekt hat der Stadtrat gesagt, von der Pensionskasse, wir arbeiten bis 70. Oder dann war es häufig 30 Dienstjahre oder so, hat man auch noch erfüllen. Also man hat, und dann hat der Gemeinderat dann gesagt, nein, also 65 tut es auch. Oder? Und also wirklich die Idee, dass ein Ruhestand wie ein neuer Lebensabschnitt ist, also wo man, bevor man Bettlägerig wird, bevor man ins Pflegeheim geht, dass man da noch ein Leben hat und Freizeit und sich eben Hobbys oder den Enkel widmen oder auch soziale Verpflichtungen übergeben, der Familie, das ist auch noch wichtig. Das ist eigentlich eine Geschichte, die für die Grossbevölkerung dann eigentlich 1947 mit der AHV anfängt und die Pensionskasse, wie es ist dann viel in den 70er, 80er Jahren ausgebaut worden. Das ist also noch nicht lang für alle Leute so.
Was für eine Rolle haben bei der Gründung von dieser Pensionskasse auch Arbeitskollektive, Gewerkschaften im heutigen Sinn gespielt?
Sehr wichtig. Also am Stadtrat hat es dann schon ein bisschen zu denken gegeben. 1912 hat es einen Generalstreich gegeben auf dem Platz Zürich und dort sind die Hälfte von der städtischen Arbeiterschaft sind irgendwie involviert worden, sind nachher gebüßt worden. Also der Regierungsrat hat dann echt den Stadtrat gezwungen, Verfahren zu eröffnen und das sind doch die Hälfte gewesen. Also es ist eigentlich fast schon ein Zufall, dass sie dann vorwärts gemacht haben mit der Kasse. Und also da kann man sagen, also der Druck von der Gewerkschaft, auch die Angestelltenverbände, also auch die gut situierten Beamten, die haben auch Ferien und die haben auch Freizeit wollen und die haben auch einen Ruhestand wollen, die haben da auch gedruckt. Interessanterweise gibt es dann aber auch Widerstand bei den Arbeitern, die Versicherungsbeiträge zahlen. Es gibt im 1941 eine Abstimmung für eine kantonale AV und dort stimmen die Bauern, die keine Versicherung gebraucht haben und gesagt haben, wir versorgen unsere Alten selber in der Familie und die Arbeiter haben gleich gestimmt und die beste Zustimmung war eigentlich in den bürgerlichen Stadtkreisen und in den Seegemeinden, wo eigentlich die Reichen wohnen. Also der Alters der Ruhestand ist eigentlich nicht nur eine Erfindung der Arbeiter. Der Arbeiter ist darum gegangen, die Altersnot zu mindern. Vom Bürgertum ist eigentlich dann auch gewesen, noch ein bisschen etwas zu erleben im Alter. Das kommt eigentlich gesunkenes Kulturgut, eigentlich, wenn man das so bezeichnen darf.
Martin, Sie haben es vorher auch gerade angetönt, bis man quasi jetzt gesagt hat, man hat nach dem Arbeiten, nach 65 noch einen Lebensabschnitt vor sich. Das ist eine relativ junge Entwicklung, 70er, 80er Jahre, wo auch die Renten entsprechend besser dotiert gewesen sind. Seit wann hat aber die Erfindung quasi von der Pensionskasse dazu geführt, dass es eben die Altersarmut eigentlich nicht mehr gibt? Also,
Also Altersarmut kann man also bis in die 70er Jahre feststellen in der Schweiz. Also das ist wirklich so, dass ja ein AHV nicht lange, oder? Man hat das ja bewusst gesagt, das ist ja nur etwa 1'000 Franken, die Mindestrente. Und dann gibt es noch die Ergänzungsleistung. Bei der Ergänzungsleistung hat die Stadt Zürich auch bei der Altersbeihilfe sehr viel da wie der Rest von der Schweiz. Also da hat Zürich ist dann manchmal auch kritisiert worden, weil sie zu viel machen für die Alten, obwohl es auch wenig ist. Und bei der Ergänzungsleistung, das ist auch nochmal ein Problem, ist ein bisschen so, das ist ein bisschen wie bei allen Sozialhilfen, die Leute, die es eigentlich verdienen, und die haben eigentlich Hemmungen, das einzufordern, weil das bringt sie immer noch in die alte Armengenössigkeit, in die Altersnot. Und da hat man sicher die Erfahrungen gemacht, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn der Bezüger, der Berechtigte, muss eine Forderung stellen, sondern er sollte das eigentlich als Versicherung einfach überkommen.
Martin Ili, danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sie haben sich eben für das Buch intensiv mit der Geschichte von dieser Kasse beschäftigt, überhaupt, wie die Sozialversicherungen entstanden sind, zusammen mit dem Erich Welti. Und das Buch, das ist im NZZ-Verlag erschienen. Mehr Informationen gibt es auch auf unserer Homepage auf srf.ch unter News, Regional und dann Zürich, Schaffhausen. Das ist 4 von 6 und der Felix Blumer von SRF Video hat Wetterprognose für die Region.
Am Abend hat es verbreitet Hochnebel, Nebel oder starken Dunst. In der Nacht dehnt sich dann die Hochnebelschicht wieder aus. Morgen bleibt der Hochnebel über dem Sendegebiet zäh liegen und löst sich an vielen Orten wahrscheinlich gar nicht auf. Auch die Höhenzeuge vom Oberland stecken zum Teil im Nebel drin. Außerhalb vom Nebel wäre es aber den ganzen Tag durch ziemlich sonnig, trotz ein paar ausgedehnten Schleierwolken. Morgen früh liegen die Temperaturen rund um Zürich bei etwa 0 Grad. Am Nachmittag werden dann unter dem Hochnebelwert um 5 Grad erreicht, sonst sind bis 8 Grad möglich. Am Donnerstag löst sich der Hochnebel wahrscheinlich an den meisten Orten auf, sonst ist es zuerst teilweise sonnig. Am Nachmittag werden dann die Wolken dichter, es sollte aber trocken bleiben.
Zum Schluss von dieser Sendung, das sind noch mal ein paar Themen vom Tag in Übersicht. Die Kantonspolizei Zürich hat einer Jugendbande Stefas Handwerk gelegt. Sie hat ihren Anführer und 9 andere Buben aus dem Verkehr gezogen, die seit dem letzten Sommer immer wieder Sachen beschädigt haben und auch gestohlen. Die 13- bis 16-jährigen Teenager müssen sich vor einem Jugendrichter verantworten. Der Anführervorgang ist fürs Erste in einer geschlossenen Anstalt untergebracht. Die Stadt Zürich hat vor dem Bundesgericht einen jahrelangen Streit um einen Hort gewonnen. Der Neubau neben dem Schulhaus Ilgen beim Römerhof darf jetzt also gebaut werden, obwohl er in einer Wohnzone liegt. Eine Anwohnerin hat vergeblich dagegen rekurriert. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen, dem Dienstagabend. Verantwortlich Michael Hiller, am Mikrofon Dorothea Simeon.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.